Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Blues. Ein Stil, der immer mal wieder ein Revival erlebt hat. Auch wegen eines ganz besonderen Musikers. Eric Clapton. Über ihn hat Peter Kemper ein Buch geschrieben. Ein Buch, das auch damit punktet, weil es eben die Geschichte des Blues in England nachzeichnet. Also, wie konnte es eigentlich passieren, dass diese Musik, die so eng verbunden ist mit der Leidensgeschichte der Black People of Color in den USA, dass diese Musik so eine Anziehungskraft ausüben konnte auf den jungen, weißen Engländer Eric Clapton? Peter Kemper?
Ja, natürlich war der schwarze Bluesman, wie er damals hieß, für viele junge Engländer der Nachkriegsgeneration so etwas für eine Identifikationsfigur. Sie kannten sich zwar überhaupt nicht aus mit den Verhältnissen in den USA, mit den rassischen Diskriminierungen, denen Schwarze da ausgesetzt war, vor allen Dingen im Mississippi-Delta, aber dieser Bluesman wurde sofort romantisiert. Und die zentrale Figur, auf die sich Clapton also sein Leben lang immer wieder bezogen hat, war eben Robert Johnson, der 1938 verstorbene King of the Delta Blues. Er ist 1961 zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, Clapton. Und man kann fast sagen, dass Claptons ganze Karriere so etwas wie die lebenslange Suche nach dem Spirit von Robert Johnson war. Also wenn man sich selbst die Jahre seiner Heroin- und Alkoholsucht, also in den 70er Jahren, anschaut, dann vermitteln die für mich noch immer eine Parallele zu Johnsons frühem Tod mit 27 Jahren. Clapton war in seiner dunkelsten Phase, so will ich sie mal nennen, genauso alt, und in dieser Zeit schien er von Robert Johnsons faustischem Pakt, der soll ja eben seine Seele an einer Straßenkreuzung dem Teufel verkauft haben, um ein besserer Gitarrist zu werden. Clapton schien damals geradezu davon besessen zu sein. Und es gibt dieses Zitat von ihm, er sagte zu seinen Freunden, ein paar gute Jahre wie Robert und dann ab. Also er lebte da hart an der Kante und er hat dann sein Leben lang, also 2004 noch bei seinem Album Me and Mr. Johnson, hat er immer wieder betont, dass Johnson, ich zitiere ihn mal, der Grundpfeiler meines musikalischen Fundaments ist, ein Meilenstein, an dem ich mich immer wieder orientiert habe, wenn ich Gefahr lief, abzudriften. Und man sieht das vor allen Dingen auch daran, dass Clapton ja in jedem seiner Konzerte den Crossroads-Song
von
Robert Johnson, er hat ihn zwar geringfügig modifiziert, aber dieser Song, der sich also in der Version von Cream, also mehrmals verkauft hat als alle Robert Johnson-Platten zusammen, ist so etwas wie die Erkennungsmelodie von Eric Clapton geworden. Und auch diese Crossroads-Metapher, also immer an der Kreuzung zu stehen, nicht zu wissen, wo gehe ich hin, wo wende ich mich hin, was mache ich als nächsten Schritt, das war für Clapton so eine Art Leitmotiv. Er hat mal erzählt, ich identifiziere mich mit Robert Johnson und ich sehe mich ebenfalls immer an einer Kreuzung stehen und ich durchlaufe dann immer einen Veränderungsprozess. Also das ist so eine Art Leitmotiv, nachdem man dieses, ja, Sie haben es eben schon angedeutet, von vielen Abstürzen und Neuerfindungen charakterisierte Leben eben aufschlüsseln kann.
Also Eric Clapton, haben Sie ja gerade gesagt, hat diesen schwarzen Bluesmusikern viel zu verdanken. Überhaupt ja den People of Color. Also wenn man an einen der größten Hits denkt von Clapton, I Shot the Sheriff, ja, ne? Eigentlich ein Song von Bob Marley, also ja, einem Jamaikaner. Wie konnte es dann 76 zu dem Vorfall in Birmingham kommen? Da hat ja Eric Clapton damals im Konzert schwer gegen Migranten gehetzt.
Das ist in der Tat bis heute so eine Art schwarzer Fleck auf Claptons White Boy Blues Weste geblieben. Ich habe mich auch gefragt, wie konnte es dazu kommen? In den bisherigen Büchern gibt es dazu keine befriedigenden Erklärungen. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch diesem Thema gewidmet. Wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, er hat damals eben das Publikum nicht mit den üblichen Phrasen begrüßt, ich freue mich, dass ihr da seid, so zahlreich, sondern er hat gesagt, ihr verfluchten Ausländer, widerliche Kanaken, Nigger, Araber und so weiter, ich würde euch am liebsten rausschmeißen, keep Britain white. Und dann gab es diesen Satz eben, normalerweise bin ich auf Droge, jetzt bin ich auf Rassismus. Wie kommt es dazu, dass Clapton so etwas sagte und dann vor allen Dingen im Anschluss daran auch noch so eine Art Wahlaufruf für den ja damals ultrarechten Politiker Enoch Powell gestartet hat? Der hatte 8 Jahre zuvor, das ist auch eine Koinzidenz, auch in Birmingham diese berühmte Rivers of Blood-Rede gehalten, in der er eben Rassenunruhen in England prognostizierte, die die Themse in einen Strom aus Blut, Rivers of Blood, verwandeln würden. Also Clapton muss klar gewesen sein, dass er sich damit in eine ultrarechte rechte Position hinein manövrierte. Es hat dann in den Folgejahren immer wieder halbherzige Entschuldigungen gegeben. Es hat natürlich einen Proteststurm gegeben seiner Fans.
Er war fast erledigt.
Es gab eine Menge von Leserbriefen in Musikzeitschriften. Viele haben auch gesagt, man ersetzt jetzt besser mal den Namen Slow Hand durch Slow Mind. Die meinten also, der Heroin- und Alkoholkonsum habe Claptons Gehirn zugesetzt. Immerhin hat sich ja dann diese Rock Against Racism-Bewegung aus diesem Vorfall entwickelt. Aber das Verrückte ist, Clapton hat sich nie für diese Sache entschuldigt, weil er meinte, sobald er sich entschuldigt, gibt er vor, dass er einen massiven Fehler begangen hat. Meines Erachtens hat er diesen Fehler begangen. Aber jetzt stellt sich die Frage, was interessiert uns heute noch daran? Das ist ja mehr als 40 Jahre her. Dieser Widerspruch zwischen Claptons populistischen Kommentaren damals und seiner immer wieder beteuerten Liebe zur schwarzen Musik, der ist ja eigentlich nicht aufgelöst. Man könnte sagen, dass Clapton damals eine Trennung vorgenommen hat, so sehe ich es zumindest, zwischen afroamerikanischen Bluesmusikern, die nach England kamen, die auch wieder wegfuhren, mit denen er sich stark identifiziert hat, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, wie sie alle hießen, die in den 60er Jahren England besucht haben, und den in England lebenden schwarzen Briten, die also auch über die vollen Bürgerrechte verfügten als Immigranten aus ehemaligen Kolonien. Also diese Blackness, dieser Immigranten, die wurde als Fremdartigkeit wahrgenommen, obwohl es eben eingewanderte britische Staatsbürger waren. Und wenn Clapton sagt, ich war eine Art Semi-Rassist. Das ist ja ein sehr...
2017 hat er es gesagt.
2017, also, genau.
Sehr spät, ja.
Ja, hat er gesagt, er hat sich diesen Film, den es da gibt, Life in 12 Bars von der Lini Fini Sanuk angeschaut und war über sich selbst erschrocken und hat gesagt, ich habe damals alles sabotiert, was ich geleistet habe. Und ich war wohl so eine Art Semi-Rassist. Was ist ein Semi-Rassist, frage ich mich dann, ne? Meines Erachtens kann dieser Begriff Semirassist genau diese Schizophrenie ausdrücken, nach der er eben auf der einen Seite schwarze Musiker über die Maßen schätzte und mit ihnen zusammenspielte, auf der anderen Seite aber schwarze Mitbürger in seiner Umgebung, die keine Künstler waren, missachten konnte.
Ja, es ist ein großer Verdienst Ihres Buches, wie Sie diesen Vorfall aufarbeiten, finde ich. Denn Sie begnügen sich ja jetzt nicht mit der erstbesten Erklärung, sondern gucken nochmal genauer nach, nochmal genauer, nochmal genauer.
Ja.
Was ich auch interessant fand beim Lesen Ihres Buchs, was vielleicht nicht ganz so deutlich thematisiert wird, was aber immer wieder vorkommt, das ist die Rolle der Frauen. Also wenn Frauen vorkommen, dann oft als Lustobjekte oder als Blei an den Füßen der Männer. Das Business, das wird von Männern bestimmt. Es gibt Saufgelage, es gibt Drogen, es gibt Konkurrenzkämpfe. Was meinen Sie, ist so eine Männerkarriere, so würde ich das mal ausdrücken, wie die von Eric Clapton, ein Auslaufmodell im Popbetrieb?
Naja, man muss das schon historisch sehen. Ich meine, Clapton ist natürlich mit seinem männlich-chauvinistischen Selbstverständnis und in seinem Frauenbild ein Kind der 60er Jahre. Also da war Frauenemanzipation weitgehend noch ein Fremdwort und da unterscheidet er sich auch nicht von anderen großen Frauenhelden wie Jimi Hendrix oder Mick Jagger oder Jimmy Page. Ich meine, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, damals der Niedergang des britischen Empire, der hatte für die Jugendlichen so eine Art Nachkriegsniedergeschlagenheit, so ein physische, psychische Erschöpfung in Verbindung mit ökonomischer Schwäche des Landes, kulturelle Verunsicherung zur Folge. Und die haben nach neuen Identifikationsfiguren gesucht. Also sie haben so eine Art Entmachtung in der allgemeinen Stimmungslage festgestellt, fast Entmannung. Und da kam eben der Bluesman, der schwarze Cowboy, so etwas war der Bluesman damals gerade recht. Also sie fühlten sich mit dieser Version des Abenteurers gleich identifiziert. Und der Bluesman
War omnipotent.
Die ganzen Blues-Songs, wenn man sie sich anschaut, diskriminieren Frauen auch häufig. Also die Frau wird als das mysteriöse, bedrohliche andere immer verstanden. Die ist untreu, auf die muss man aufpassen. Da ist auch häusliche Gewalt legitimiert. Also für die jungen britischen Musikeiferer war der Blues fast ausschließlich männlich geprägt. Frauen kamen darin allenfalls als weitgehend passive Objekte männlicher Fantasie vor. Und Clapton selbst, das ist ja auch kein Geheimnis, hat sich in seinem Leben sehr oft Frauen gegenüber, ja, man würde sagen, chauvinistisch verhalten. Und zugleich galt er eben als ausgesprochener Womanizer, nicht? Der eben neben seinen langjährigen Beziehungen zu der blutjungen 16-jährigen Alice Ormsby Gore und seiner zwischenzeitlichen Ehefrau Patty, also der Frau von John Harrison, Betty Boyd, der ehemaligen Frau von George Harrison, hatte er ja unzählige Affären von Carla Bruni bis Sharon Stone. Das hat er alles ausgekostet. Und ich glaube eben, wenn man sich das genau anschaut, dann hat Claptons fast sprichwörtliche Bindungsunfähigkeit und sein früher problematisches Verhältnis zu Frauen, inzwischen hat sich das ja alles so ein bisschen harmonisiert, hat, glaube ich, seinen Ursprung in seiner frühkindlichen Traumatisierung, nachdem seine Mutter ihn eben als uneheliches Kind abgelehnt und verlassen hatte, mehrmals verlassen hatte. Und er hat mal gesagt, also das, was meine Mutter mir zugefügt hat, das kann ich auch anderen Frauen zufügen.
Mhm. Er ist bei den Großeltern aufgewachsen.
Er ist bei den Großeltern aufgewachsen, die sich als seine Eltern ausgegeben haben. Das ist ja das Verrückte. Das war damals natürlich irgendwie eine häufig praktizierte Geschichte. Aber als er das gemerkt hat, und seine Mutter zu Besuch war und er sagte, jetzt kam ich doch wahrscheinlich Mama zu der sagen, hat sie gesagt, nein, nein, sag mal lieber zu deiner Oma, Mama. Und da hat er sich ein zweites Mal sozusagen verlassen gefühlt. Das hängt ihm, es gibt viele Interviewäußerungen auch, wo er darauf rekurriert. Auch da diese Parallele zu Robert Johnson, der eben auch ein unähnliches Kind war, auch von seiner Mutter, seinen Vätern, muss man sagen, mehrmals verlassen worden ist und ähnliche Qualen durchlitten hat wie Clapton.
Peter Kemper, welche Bedeutung hat und hatte Eric Clapton für den Blues?
Ja, der Blues ist, wie ich finde, immer noch lebendig. Er ist immer noch eine lebendige Unterströmung der aktuellen Rockmusik. Also wenn man sich Leute wie Joe Bonamassa, Derek Trucks oder Jack White anschaut, die den Blues in moderner Form heute hochhalten. Ich sehe darin so eine Art Lebensader der Rockmusik und er bietet eben der Blues ein unheimlich großes Reservoir an musikalischen Formen, an Gesten, Metaphern, an Dynamiken und ist, glaube ich, immer noch ein bedeutender Referenzpunkt für die Rockmusik. Und Eric Clapton ist wahrscheinlich der weiße Bluesmusiker, der den Blues am weitesten vorangetrieben hat. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, was er mit Cream gemacht hat, wo er die Brücke zum Jazzrock geschlagen hat. Er ist dann aber immer wieder im Grunde auch in seinen Popplatten. Er hat ja auch viele, ja man würde fast sagen, seichte Popplatten produziert. Ist er immer wieder auf den Blues zurückgekommen, selbst in dieser Weihnachtsplatte, die vor einem Jahr erschienen ist, wo er dann Weihnachtslieder in Bluesversionen spielt. Ich glaube, dass eben in Claptons Leben, das oft durch ja, zerbrochene oder nur schlecht funktionierende persönliche Beziehungen charakterisiert war, der Blues, dieses musikalische Medium, die einzig verlässliche Basis geblieben ist, auf der er alles aufbaute. Und für mich ist er der weiße Blues-Gitarrist mit dem vielseitigsten Vokabular, mit der flüssigsten Spielweise. Und ich glaube, er ist deshalb ein so großer Gitarrist oder großer Musiker, muss man sagen, weil er über die Fähigkeit verfügt, also pure ja, technische Virtuosität zugunsten einer lyrischen Erzählweise zu überschreiten. Und wenn Clapton nur es geschafft hat, Amerika sein fast vergessenes Erbe wieder bewusst zu machen. Man muss sich erinnern, als Clapton anfing, den Blues zu spielen, war der Blues in Amerika ein toter Hund. Und im Zuge der British Invasion mit Bands wie den Rolling Stones, den Beatles, aber vor allem mit Cream, ist den Amerikanern ihr eigenes kulturelles Erbe, sprich Robert Johnson, auch Crossroads, erstmals wieder bewusst geworden. Und wenn es nur eins ist, was Clapton geschafft hat, nämlich dieses fast vergessene Erbe in Amerika wieder populär zu machen, dann finde ich, hat er seinen Platz in der Musikgeschichte wieder sicher. Und er hat eben auch eine Leistung dafür gesorgt, dass nachfolgende Generationen mit dem Phänomen Johnson als ein Blues-Genie überhaupt vertraut wurden.
Das sagt Peter Kemper. Das Buch Eric Clapton, Ein Leben für den Blues, ist im Reclam Verlag erschienen. Die 272 Seiten kosten 24 Euro. Herr Kemper, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich danke auch.